Der Podcast wird Ihnen präsentiert von Axpo Energy Voices. Das ist der Podcast zur Schweizer Energiezukunft.
Heute bei «Apropos» der lange Weg an die Fußball-WM. In Australien und Neuseeland startet morgen die Fußball-WM der Frauen. Die Schweizer Nazi wird dabei sein. Am Freitagmorgen, Schweizer Zeit, spielen sie ihr erstes Spiel. Und ebenfalls dort sein wird der Tamedia Sportredakteur Fabian Sanguines. Er begleitet für uns das Turnier. Und heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia, gibt es eine Vorschau auf das, was uns die nächsten Wochen erwartet. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Fabian.
Hoi Mirja.
Fabian, gehen wir zurück in den letzten Oktober.
Auf geht's zu dieser WM-Playoff-Partie um die WM-Qualifikation. Die Schweiz.
Damals läuft das Spiel von der Schweizer Frauen-Nazi gegen Wales. Es ist die 120. Minute in der Nachspielzeit. Es steht 1-1.
Er hat Platz, hat sehr viel Platz, Reutler. Die Flanke kommt, das Tor ist da! Das Tor ist da, es ist Fabian Hum!
Und dann schiesst die Schweiz ein Goal. Und es ist klar, damit hat sie sich für die WM qualifiziert. Erinnerst du dich noch an den Moment?
Ja, unmöglich das nicht. Nur schon einerseits, weil ich dann meinen Text das dritte Mal umschreiben musste. Es war eher spät. Wir haben das relativ schnell dann noch gebraucht für die Zeitung. Und es war echt ein verrückter Match. Die Schweiz war so favorisiert gegen das Wales. Und dann gehen sie 1-0 in den Rückstand. Beißt sich da ein bisschen zäh aus. Da haben wir schon ein bisschen fast vorschreiben, was ist für den Fall wann. Dann kommt der Ausgleich und dann hat die Schweiz einen Penalty. Der Penalty geht am Pfosten, der Nachschuss geht rein, aber zählt nicht, weil der Goalie den Ball nicht berührt hat. Irgendwie so halt eine Regel, und darum hat das Goal einfach nicht zählt. Dann kurz vor Schluss von der regulären Spielzeit, irgendwie so um die 80. rum, schiesst Ramona Bachmann das vermeintliche 2-1. Jubel, gut, die Schweiz gönnt. Und dann meldet sich der Videoschiedsrichter. Das war ein sehr knappes Offside gewesen.
Das darf doch nicht wahr sein. Hier Ein Abseits von Riola Cemaili.
Und dann ja, sind wir in dieser Nachspielzeit. Die 120. Minute, ist klar, es gibt Penaltyschüsse. Und dann das Goal, ist natürlich auch Emotionen schwierig zu überbieten. Dann noch mit den richtigen Torschützen, wie ich finde, Fabian Hum, der im FC Zürich spielt, wo jetzt für die WM muss sie wieder 2 Monate unbezahlten Urlaub nehmen. Sie ist mal aus dem Nationalteam zurückgetreten, weil sie einfach wegen dem Arbeiten nicht mehr können, weil sie immer müssen die Minusstunden aufschaffen müssen. Und das ausgerechnet sie, die dann am nächsten Morgen früh wieder arbeiten musste, während die anderen noch länger können feiern und dann irgendwann ihre Clubs auf England oder Spanien gehen, dass ausgerechnet sie gerade das Goal schiesst, ja, das war schon Wahnsinn gewesen.
Also für die Spielerinnen war das sicher recht ein Nervenkitzel gewesen, aber so als Zuschauerin, als Zuschauer kann man schon hoffen, dass es ein paar so Momente auch nochmal an der WM jetzt gibt.
Es kommt darauf an, wie starke Nerven das man hat. ich persönlich muss sagen, mich hätte jetzt nicht gestört, wenn das Goal von Ramona Bachmann zählt hätte und man so 2-1 gewonnen hat. Auch als Spielerin glaube ich dann aber im Nachhinein, für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, auch für einen selber, der im Stadion war, für die Spielerinnen. Ich glaube, im Nachhinein ist man nicht so unglücklich, wie das passiert ist. Das sind Erinnerungen, die bleiben. Ich glaube, wäre es eine stinknormale Qualifikation gewesen, ein 2-0 irgendwie, dann wüsste man heute wahrscheinlich nicht mehr so viel darüber Bescheid. Aber das sind natürlich eben die Momente, die bleiben. Darum, wenn man weiss, dass es nachher gut kommt, dann kann man sich so Momente sicher wünschen.
Was auf jeden Fall den Moment ausgelöst hat, ist, dass die Schweizer Nazi sich für die WM qualifiziert hat. Was bedeutet die Qualifikation?
Sehr wichtig, dass man da dabei ist. Gerade jetzt, wo beim Fußball bei den Frauen immer mehr sich tut in den letzten Jahren. Also ich glaube, so die erste, gerade zumindest für Europa, die grosse Welle, der grosse Boom ist bei der WM 2019 in Frankreich gewesen. Dort ist man nicht dabei gewesen. Das ist sehr, sehr bitter gewesen, dass man da von dieser Welle nicht können profitieren konnte. Dann die EM vor einem Jahr in England hat dann auch nochmal gute Bewegung gegeben. Dort war man immerhin dabei gewesen, dann in der Gruppe zwar rausgefallen, aber jetzt da, auch wenn es jetzt ein bisschen etwas anderes ist wegen der Zeitverschiebung, also so eben die Matches sind halt dann zum Teil wirklich morgen früh bei uns, also das erste Spiel ist um 7 Uhr am Morgen, zum Teil andere Spiele sind mit der Nacht fast. Trotzdem, dass man da dabei ist, ich glaube, das ist schon sehr wichtig, auch dann im Hinblick auf die EM 25, die man dann in der Schweiz hat. Da kann jetzt, wenn es gute Resultate gibt, wenn es gute Auftritte gibt in dieser WM, kann das wie so eine Art, eine kleine Anstoß geben für die Vor-Euphorie, sagen wir, oder um den Steichel ins Rollen bringen, um die Heim-EM noch etwas grösser und die Vorfreude noch etwas mehr steigern?
Du hast gesagt, 2019 war man nicht dabei gewesen. Es ist die erste WM-Teilnahme jetzt wieder seit 2015. Wie erfolgreich sind die Schweizerinnen damals gewesen?
Im 15 war es ein bisschen durchzogen gewesen. Also man hat das Spiel gegen Ecuador gehabt, wo man 10-1 gewonnen hat. Fabian Humm, lustigerweise, hat den schnellsten Hattrick in der WM-Geschichte gemacht. Irgendwie etwa 4,5 Minuten hat sie 3 Goal geschossen. Das ist bis heute noch Rekord. Irgendwie, ich glaube, FIFA hat dann auch von Unbelievable geschrieben. Das ist natürlich eine grosse Erinnerung. Dann aber halt auch die 2 Niederlage in der Gruppe gegen Kamerun gegeben, die man so nicht erwartet hätte. Dann sind sie im Achtelfinal, haben wir gegen Kanada gehabt, gegen das Heimteam. Und dort dann ausgeschieden gegen das favorisierte Heimteam. Dort einen guten Auftritt, eben knapp verloren, aber dann halt gleich ausgeschieden. Man hat sich ein gemischtes Gefühl gehabt. Man hat eigentlich erwartet, dass die Schweiz ein bisschen weiterkommen.
Wie gut ist denn das Team jetzt aufgestellt im Vorfeld von der WM 2023?
Auch da ein bisschen gemischt. Also sie haben jetzt, seit Inka Grings Trainerin ist, das ist jetzt seit dem Januar der Fall, hat die Schweiz noch kein Spiel gewonnen. Testspiel entweder unentschieden oder verloren. Man hat viele gute Spielerinnen, ich glaube, zu dem kommen wir noch, aber ich glaube, es ist ein bisschen wahrscheinlich tiefer einzustufen als damals im 15. Also, damals haben wir, glaube ich, schon erwartet, dass es ein bisschen weiterkommt als der Achtelfinal. Jetzt an diesem Turnier ist das wahrscheinlich so ein bisschen das grosse Ziel und dann möglicherweise jetzt nachher schwierig. Ja, es hat gute Spielerinnen, die in Top-Clubs spielen, wie Barcelona, Arsenal. Dann hat es aber auch Spielerinnen, die in der Schweizer Liga spielen, die arbeiten. Eben, gerade Fabian Hummes, Reinhard Jubel müssen Ferien nehmen für die WM. Es ist ein solides Team, das defensiv sicher gut wird stehen, nicht sehr viel wird zulassen. Gegen Führer fehlen so ein bisschen die sehr guten Stürmerinnen, um wirklich zu sagen, dass man nahe ist bei den Top-Teams.
Ich möchte noch ein bisschen genauer auf das Schweizer Kader schauen. Wer fällt dort besonders auf?
Extrem auffallend ist Ramona Bachmann. Immer, wenn ich über sie rede, kommt mir einfach in den Sinn, dass es gibt so wenig Spielerinnen oder Spieler auch, wo man den Fernseher einschaltet, einfach nur um denen zuzuschauen. Und sie ist jetzt der eine, wo, wenn ich weiss, was sie spielt, dann schalte ich gerne einfach den Fernseher, um ihr zuzuschauen, weil sie hat so eine spektakuläre Art zum Fußballspielen. Sie ist so gut, trippelstark, einfach mit ihren Bewegungen, die sie hat. Es macht einfach Spass. Also sie ist, auch wenn sie ab und zu kritisiert wird, weil von ihr wird wie erwartet, dass sie jedem Spiel 2-3 Goal schiessen oder vorbereitet, kann sie natürlich nicht immer, es geht halt einfach nicht. Dann braucht sie ab und zu noch Mitspielerinnen. Und trotzdem finde ich persönlich, spielt es einfach immer gut. Und dann haben wir sicher auch Lia Welti, der Captain. Sie spielt bei Arsenal, ist auch dort bei Arsenal ein Top-Club, eine Leistungsträgerin. Sie hat sich verletzt wegen einem recht brutalen Foul, relativ kurz vor der WM im Meisterschaftsspiel. Im ersten Moment haben wir gedacht, unmöglich, dass die WM schafft. Das wäre für die Schweizerinnen fatal gewesen. Die erste Diagnose hat dann gezeigt, dass es wird klappen. Sie hat kein Testspiel gemacht, aber sie ist langsam wieder im Teamtraining, wird spielen und die Schweiz ist mit oder ohne Lia Welti, sind es einfach 2 verschiedene Teams. Also es ist so ein bisschen das Hirn von diesem Team. Und ja, dann haben wir Anna Zunegorcevic, Rekord, Nationalspielerin, Rekord-Torschützin. Die ist sicher auch wichtig. Ja, das sind halt sicher die 3 plakativsten Namen.
Im Vorfeld von dieser WM hat ja die Schweizer Nazi auch gewisse Rückschläge müssen einstecken.
Drama um Iman Bühne. Die 16-jährige Walliserin hätte als jüngste Schweizer WM-Teilnehmerin in die Geschichtsbücher eingehen sollen. Nun zerplatzt der Traum.
Ja, es war sehr bitter, der Fall von der Iman Bühne. Das ist eine 16-Jährige, die... Also als Kontext, es hat 4 Wochen Vorbereitung gegeben. In den allerersten Wochen sind die meisten von den gestandenen Spielerinnen haben dann noch Ferien gehabt, weil sie mit ihren Clubs lange im Einsatz waren. Da hat Inka Grings viele Junge aufgeboten, um einfach mal die anzuschauen, denen eine Chance zu geben und halt auch ein bisschen denen auch das Gefühl zu geben, wie es ist, mit dem Nationalteam zu trainieren. Und da ist die Iman Bühne auch dabei gewesen und einfach aufgefallen, dass sie dann ist die einzige von diesen Jungen, die sie die 2. Vorbereitungswoche geschafft hat. Und dann haben wir gedacht, gut, aber nach der 2. Vorbereitungswoche ist dann irgendwann gut. Und dann ist sie aber die 3. gekommen. Und dann ist dann wie so klar gewesen, das ist so eine spektakuläre Fußballerin, eben etwas, was dem Schweizer Team fehlt. Trippelstark, schnell, frech. Und die hat sich dann im Abschlusstraining vor dem letzten Testspiel gegen Marokko bei das Kreuzband gerissen. Das ist sehr, sehr bitter gewesen, weil sie noch im Testspiel vorher gegen Sambia ist sie eingewechselt worden, hat das Goal vorbereitet und es ist so ein rechter Hype um sie gewesen. Zu Recht, weil sie wirklich einfach ein Ausnahmetalent ist. Und dass jetzt sie die WM verpasst, eben halt mit 16, man erwartet es nicht, dass man dabei ist. Also sie hat immer gesagt, sie hat die heiße Liebli von Anna Zunegorcevic hängen und jetzt trifft sie es im Nationalteam, Anna nimmt sie in den Arm und sie ist so nahe bei denen und dann können sie an eine WM gehen, was sie überhaupt nicht erwartet hat. Und dann verletzt er sich so schwer noch. Und ja, in diesem jungen Alter sich jetzt das Kreuzband so reissen, das ist schon sehr bitter. Es hat dann schon ein bisschen Diskussionen gegeben, weil sie bei der U17-EM dabei war. Mit dem U19-Nationalteam hat sie auch gespielt. Und jetzt mit dem A-Nationalteam auch. Und es ist so die Frage, wie fahrlässig, dass man sie diesen Gefahren ausgesetzt hat, der Überbelastung. Und im Nachhinein ist man natürlich schleuer, aber das war da schon ein rechter Schock gewesen.
Die ganzen Verletzungen, die ganzen Kreuzbandrisse, inwiefern ist das im Fußball der Frauen ein grösseres Thema als im Fußball der Männer?
Also es ist ein riesiges Problem. Einerseits aufgrund von anatomischen Gründen. Man weiss, dass bei den Frauen eher Bänder reissen, bei Männern eher muskuläre Probleme oder muskuläre Verletzungen haben. Und jetzt ist wirklich in letzter Zeit gerade das mit dem Kreuzband ein riesiges Thema gewesen, weil Weltklasse-Fußballerin Alexia Putellas, die zweimal Weltfußballerin ist, die hat Kreuzbandriss erlitten, die schafft es jetzt knapp zurück an die WM. Dann die beste holländische Stürmerin Miedema Feld, eben in England der Captain Leah Williamson, ihre Stürmerin Beth Mead. Und das ist schon, eine Zeit lang sind, glaube ich, von den irgendwie 25 besten Fußballerinnen gemäß FIFA, sind, glaube ich, etwa 10 ausgefallen mit dem Kreuzbandriss. Und das muss man sich einfach mal vorstellen, was da los wäre, wenn das bei den Männern so wäre. Also wenn jetzt irgendwie Messi, Mbappé und Ronaldo gleichzeitig einen Kreuzbandriss hätten, dann die Spielerinnen auch sehr sich geäussert, dass da einfach Zustand verbessert werden, dass mehr Research betreiben, warum das so ist. Mittlerweile weiss man, einerseits liegt es eben auch daran, wenn eine Frau ihre Periode hat zum Beispiel, dass dann man anfälliger ist, dass Frauen eher zu X-Byte tendieren, Männer eher zu O-Byte, dass das eine Gefahr ist, weniger starke Muskulatur, die das Ganze kompensiert. So ein Tunnel im Knie, innen, wo das Kreuzband durchgeht, der bei den Frauen schmaler ist. Es gibt ganz, ganz viele noch weitere verschiedene Gründe. Die Schuhe, die für die Frauen nicht so angepasst sind wie für die Männer. Die Belastung, die jetzt immer mehr zunimmt, auch bei den Frauen, und sie aber rein von der Ausbildung her im Nachwuchs gar nicht gleich auf das vorbereitet worden ist wie die Männer. Das sind alles so Sachen, die dazu führen, dass Kreuzbandriss eigentlich ein riesiges Thema ist bei den Frauen.
Es geht gerade weiter nach der Werbung.
Ich bin Karin Frey. Als Journalistin rede ich im Podcast «Energy Voices» einmal im Monat mit verschiedensten Gästen über Klima- und Energiezukunft der Schweiz. Zu Wort kommen alle, von der Expertin bis zur Bundesrätin, vom Start-up über den Professor bis zur Aktivistin. Jetzt im Wahljahr diskutieren wir speziell mit den Parteien. Hören Sie rein, «Energy Voices» auf Ihrer Podcast-App. Ich freue mich auf Sie.
Fabian, die Schweiz ist jetzt bereits in Neuseeland. Wie bereitet sich das Team auf das Turnier vor, das jetzt anfängt?
Genau, also sie haben eben so die 4 Wochen Vorbereitung gehabt, schon vorher in der Schweiz noch. So 3 Wochen, wo eigentlich dann die meisten von dem Kader dabei waren. Es war sehr, sehr streng gewesen, wie man gehört hat. Weil ein Learning von der letzten EM vor einem Jahr war im internationalen Vergleich, dass man fitnessmässig ein bisschen hineingehinkt ist. Gerade eben, weil man halt auch Spielerinnen hat aus der Schweizer Liga, die viele nicht Profis sind, die arbeiten. Und da im Vergleich halt zu den Vollprofis aus England, Spanien, Frankreich, haben wir da ein bisschen ein Problem gehabt. Und da, wie man jetzt von den Spielerinnen, auch von gestandenen Spielerinnen, die im Ausland spielen, gehört, muss es schon sehr, sehr streng gewesen sein. Grosser Fokus auf die Fitness. Dann eben die Testspielresultate sind besonders gut gewesen. Also gegen Sambia und Marokko sind die letzten 2 Spiele gewesen. Da haben wir eigentlich erwartet, dass sie mindestens einen von diesen Matchen gewinnen. Es hat ein 3-3 und ein 0-0 gegeben. Und jetzt sind sie früh dorthin geflogen, haben 30 Stunden Reise gehabt. Zum Jetlag ein bisschen vorbeugen, haben sie so spezielle Brillen bekommen, die irgendwie abdunkeln und müde machen. Und halt jetzt sind sie angekommen, es ist kalt, sie sind glaube ich mit 4 Grad oder 5 Grad empfangen worden in dem Dunedin, im Süden von Neuseeland. Und ja, es sind extra früh gegangen, um sich akklimatisieren, jetzt trainieren sie dort ja, meistens 2-mal am Tag. Dann, je näher das Turnier kommt, ich glaube jetzt mittlerweile dürfte es dann schon sein, dass sie nur noch einmal dann trainieren, um dann auf den Punkt, auf den Freitag parat zu sein.
Der ganze Vorbereitungsprozess und alles, was rund um das Turnier los ist, inwiefern läuft das bei der Fußball-WM der Frauen anders ab als bei der Fußball-WM der Männer?
Es kommt darauf an, bei was, aber viele Unterschiede. Jetzt gerade das Schweizer Team gesehen, gibt es eigentlich nicht mehr. Die Spielerinnen werden eigentlich ähnlich abgeschottet wie die Männer. Sie haben mittlerweile auch einen sehr, sehr grossen Staff. Also sie haben einen eigenen Koch zum Beispiel auch dabei. Von dem her da haben wir jetzt eigentlich sehr vieles eigentlich angeglichen gegenüber den Männern. Finanziell ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Ich weiss jetzt gerade den Vergleich nicht mehr ganz genau, aber es sind schon bei den Männern 50 oder 100 Mal mehr an Prämien ausgeschüttet. Bei der Schweiz ist es so, dass man jetzt anfängt, das angleichen. Credit Suisse als Hauptsponsorin hat versprochen, dass die Prämien für die Frauen gleich hoch sind wie für die Männer. Der Teil, den der Verband gibt, der wird bis zum 25. auch angeglichen. Und sonst halt die Organisation, es ist von der FIFA, vom Weltfußballverband. Das heisst, vieles sind eigentlich ihre Richtlinien. Die Stadien sind ein bisschen kleiner normalerweise, aber zum Beispiel das erste Spiel von Australien, das hat müssen in ein grösseres Stadion verlegt werden, weil zuerst haben sie einen mit, glaube ich, 42'000 Platz. Jetzt hat sie das Olympiastadion müssen mit 82'000 Platz und das ist jetzt ausverkauft, weil sie schnell gemerkt haben, die Nachfrage ist zu gross gewesen für diesen Match. Also da haben sie es ein bisschen unterschätzt.
Fabian, du hast es vorher schon gesagt, es steht jetzt der grosse Moment da. Am Freitag ist das erste Spiel von der Schweiz. Ich glaube, man muss früh aufstehen, damit man das schauen kann.
Am 7. geht es los, 7. Ja. Morgen Schweizer Zeit. Genau,
ja. Gut. Und mit was geht es los?
Genau, es ist der erste Match ist gegen Philippinen. Das ist in der Theorie oder auf dem Papier sicher der mit Abstand schwächste Gruppengegner. Dann in der Gruppe ist auch noch Norwegen, das ist der Favorit der Gruppe, und Neuseeland als Heimteam, wo einerseits sicher cool ist, dass man den Match gegen das Heimteam hat, von der Atmosphäre kann profitieren. Die Frage ist, wie sehr das sie dann mit dem Heimvorteil, das kann natürlich ein Plus sein für Neuseeland, das kann einem antreiben, kann aber einem auch hemmen, dass man wie fast zu nervös dann wird. Und das gegen Neuseeland, das ist der dritte Match. Dort dürfte es dann wahrscheinlich darum gehen, um weiterzukommen in der Gruppe. Also die ersten zwei von der Gruppe kommen weiter. Ein Sieg gegen Philippinen ist wirklich quasi Pflicht. Und dann Norwegen, die sind ein bisschen stärker einzustufen als die Schweiz. Die haben absolute Weltklasse-Fußballerin, Ada Hegerberg, die Weltfußballerin war und ein paar, die Champions League schon gewonnen haben, mehrfach. Also die sind wirklich, das ist ein Top-Team. Wenn es vor einem Jahr in England an der EM nicht so gut gelaufen ist, die Norwegerin, aber die sind sicher zu favorisieren. Und dann wird es wahrscheinlich auf den Showdown rauslaufen im dritten Spiel gegen das Heimteam Neuseeland.
Was ist deine Prognose? Wie weit kommen die Schweizerinnen?
Also es ist schon so eine Gruppenphase, das ist ihr Ziel und das denke ich schon, die müssten es überstehen, weil sie schon mit Abstand eigentlich die schwächstmögliche Gruppe verwischt haben. Also dann haben sie das rechte Glück gehabt mit dem Los. Und dann nachher im Achtelfinale ist es ein bisschen weniger einfach, weil dann entweder Spanien oder Japan wartet. Und das sind zwei Top-Nationen, gerade Spanien, können sein, dass die sehr, sehr weit kommen. Darum, ich persönlich habe das Gefühl, dass es ab dem Achtelfinale schwierig werden könnte. Das Team müsste es kommen. Und dann nachher, wenn es weiterkommt, wäre es eine Überraschung.
Was sind denn insgesamt die Favoritinnen von diesem Turnier? Du hast jetzt gerade schon Spanien und Japan erwähnt. Wer spielt in der obersten Liga sozusagen?
Ja, ganz oben anzusiedeln ist eigentlich wie so oft die USA. Sie sind auch Titelverteidigerinnen. Sie sind immer zu favorisieren. Ich glaube, es auch dieses Jahr, auch wenn langsam so ein bisschen die alte, erfolgreiche Garde, wie eine Megan Rapinoe, die jetzt noch dabei ist, sie ist so ein bisschen eine Ikone in den USA gewesen, einerseits auf dem Platz, aber auch mit ihrem Kampf um die Gleichstellung. Sie wird ihre letzte WM bestreiten, wahrscheinlich eher als Ersatzspielerin. Und viele von den Fußballerinnen, die die glorreichen Zeiten der USA ein bisschen geprägt haben, die scheiden langsam aus, aber es kommen junge, gute Nase. Für mich ist die USA Topfavorit und dann gibt es England als Europameisterinnen, die sehr, sehr gut sind, aber auch bei ihnen fehlen jetzt ein paar sicher sehr wichtige Spielerinnen, auch wegen Kreuzbandrissen. Spanien hätte ich persönlich sehr weit vorne gesehen. Die haben ein Problem gehabt mit ihrem Nationaltrainer, dass irgendwie, es hat einen Brief von 15 Spielerinnen, die unterschrieben haben und sich nicht haben aufbieten lassen im Vorfeld, weil sie gesagt haben, die Bedingungen müssen verbessert werden, plus noch 3-4 andere Top-Spielerinnen, die einfach nicht den Brief unterschrieben haben, aber nicht in das Nationalteam gehen wollen. Teil von denen kommen jetzt zurück. Die sind dabei, die werden sicher gut sein, auch wenn sie nicht die absoluten Top-Setzung sind, muss man die sicher auf dem Radar haben. Deutschland hat schlechte Resultate gehabt in den Testspielen, unter anderem gegen Sambia verloren, aber sollten wir im Turnier nie unterschätzen. Und Frankreich das Gleiche, die sind auch an der EM relativ gut gewesen, sie sind bis ins Halbfinale gekommen, aber auch bei ihnen fehlen zwei Spielerinnen mit Kreuzbandrissen, aber ich glaube auch die kann man weit vorne sehen. Und dann gibt es vielleicht so als Keimfavorit oder einfach was sicher interessant wird, sie ist Australien, eine von den beiden Gastgeberinnen, die ein gutes Team auch haben. Und bei ihnen wird es interessant sein, um zu sehen, wie sehr dass die Euphorie trägt, weil die haben knapp 1 Million Tickets schon verkauft, allein in Australien. Dort freuen sich die Leute drauf.
Apropos Euphorie und Vorfreude, du wirst ja das Turnier begleiten, vor Ort auch. Auf was freust du dich besonders?
Vieles. Also an so ein Turnier können gehen, an eine Weltmeisterschaft können gehen, ist einfach immer ein riesen Erlebnis. Dann, dass es gerade in Neuseeland, also jetzt für die Schweiz, die in Neuseeland wird sein, dort stattfindet, wo man jetzt nicht gerade jeden zweiten Tag hier reist, dass man das kann machen im Rahmen vom Job und dann zu Fußball schauen, das Team begleiten, das ist ein Privileg. Also auf das freue ich mich extrem. Und ja, ein neues Land kennenlernen, viel Fußball schauen, zu sehen, wie sich das Schweizer Team schlägt im internationalen Vergleich. Auf das freue ich mich wirklich sehr.
Danke vielmals, Fabian, für das Gespräch.
Danke dir vielmals.
Die ganze Berichterstattung von Fabian Sanguines und von der ganzen Sportredaktion vom Tagi und von Tamedia, die findet man natürlich bei uns online und auf der Webseite. Und wir verlinken auch noch ein paar passende Artikel im Beschreib zu dieser Episode. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.